Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Ich grüße Sie mit dem Liedvers, der heute im Losungsbuch steht. Der passt nämlich nur zum Sonntag. Deshalb muss der heute sein. Gottlob, der Sonntag kommt herbei. Die Woche wird nun wieder neu. Heut hat mein Gott das Licht gemacht. Mein Heil hat mir das Leben bracht. Halleluja! Suchen Sie das Lied ruhig mal in Ihrem Gesangbuch zu Hause. Gottlob, der Sonntag kommt herbei. Was ist das für ein Geschenk, dass wir in unserem Land einen geregelten Sonntag haben? Nicht selbstverständlich. Ja. Wir freuen uns an diesem Morgen, der ja zu dieser Wanderfreizeit gehört. Und auch wenn wir relativ hohe Temperaturen haben, wollen wir doch auch dankbar sein für die Sonne und für alles, was sie ermöglicht. Und so singen wir ein Morgenlied: Die güldene Sonne voll Freud und Wonne. Ja, wir haben sie täglich viele Stunden. Dann wollen wir zu Beginn beten. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Sonntag. Wir danken dir, dass du uns diesen Ruhetag gönnst, dass wir uns neu ausrichten auf dich. Wir danken dir auch für die guten Wetteraussichten im Moment, aber wir danken dir auch für den Regen. Und du hast ihn in unserem Gebiet doch auch immer wieder gnädig sein lassen. Hab ganz herzlichen Dank dafür. Und nun befehlen wir dir diese Zeit an, die wir uns in dein Wort hinein vertiefen. Und wir möchten dich bitten, mache uns zum guten Lande, wenn dein Samenkorn auf uns fällt. Gib uns Licht in dem Verstande und was uns wird vorgestellt, präge du im Herzen ein, lass es uns zur Frucht gedeihen. Amen. Als Schriftlesung möchte ich Ihnen Verse aus Psalm 16 lesen. Und es ist ja auch ein ganz bekannter Psalm. Wenn Sie wollen, können Sie auch gerne mitsprechen. Ich lese nach Luther. Psalm 16. Bewahre mich, Gott, denn ich traue auf dich. Ich habe gesagt zu dem Herrn, du bist ja mein Gott. Ich weiß von keinem Gut außer dir. An den Heiligen, die auf Erden sind, an den Herrlichen habe ich all mein Gefallen. Aber jene, die einem anderen nachlaufen, werden viel Herzeleid haben. Ich will das Blut ihrer Trankopfer nicht opfern, noch ihren Namen in meinem Munde führen. Der Herr ist mein Gut und mein Teil. Du erhältst mir mein Erbteil. Das Los ist mir gefallen auf liebliches Land. Mir ist ein schönes Erbteil geworden. Ich lobe den Herrn, der mich beraten hat, auch mahnt mich mein Herz des Nachts. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Steht er mir zur Rechten, so werde ich fest bleiben. Darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich. Auch mein Leib wird sicher liegen, denn du wirst mich nicht dem Tode überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Der letzte Vers ist in der Lutherbibel fett gedruckt. Ich sage ihn nochmal. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Schau an der schönen Gärtenzier und siehe, wie sie dir und mir sich ausgeschmücket haben. Vielleicht ist ihnen in diesem doch regenreicheren Jahr aufgefallen, dass unsere Gärten ganz besonders schön sind. Und auch Früchte, die reifen, sind saftiger, dicker, süßer als in trockenen Jahren. Einen solchen Garten zu sehen im Frühjahr mit seinen Narzissen, Tulpen, später dann Rosen, Rhododendron und jetzt geht's ja schon auf Dahlien, Astern, Gladiolen zu. Einen solchen Garten zu sehen oder sich in einem solchen Garten aufzuhalten, ist einfach eine Erquickung. Diese Gedanken haben mich angeregt, mal diesem Thema vom Garten im biblischen Zusammenhang nachzugehen. Welche Gärten fallen Ihnen in der Bibel ein? Der Garten Eden. Der Garten Eden natürlich, ja. Garten Gethsemane. Gibt es noch einen? Bei Salomo die Gärten, ja, im Hohen Lied Salomos haben wir öfters den Garten erwähnt, ja. Die Auferstehung fand auch in einem Garten statt, das Gartengrab. Und dann gibt es noch so ein paar Unbekannte, auf die wäre ich auch nicht ohne Nachhilfe gekommen, die Königsgärten, da war einmal ein Garten als Fluchtweg bei Zedekia. Einmal gibt es ein Grab im Garten, das ist von Manasse. Und ein Fest im Garten bei Esther. Vielleicht machen Sie sich ja auf die Suche nach den Gärten. Aber wir fangen heute mit dem an, das Sie gleich am Anfang genannt haben, der Garten Eden. Und wer eine Bibel hat, hat da auch noch gar keine Schwierigkeiten aufzuschlagen. Das kommt einfach ganz am Anfang. Ich lese zunächst ein paar Verse aus 1. Mose 2. Wir nehmen dann immer noch so ein bisschen was dazu und kommen auch noch auf ein paar andere Stellen. Der Garten Eden, 1. Mose Kapitel 2. Ich lese Vers 8 bis 10 und Vers 15. 1. Mose 2, 8 bis 10 und 15. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen, und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und es ging aus von Eden ein Strom, den Garten zu bewässern, und teilte sich von da in vier Hauptarme. Die werden dann beschrieben im Folgenden. Wir kennen heute nur noch Euphrat und Tigris. Und jetzt Vers 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Garten Eden übersetzt Wonne oder Wonneland. Wir können sagen, die Heimat eines unbeschreiblichen Glücks. Ein Ort der Freude, von Gott in liebevoller Weise für seine Menschen vorbereitet. Gott wollte, dass der Mensch in diesem Lustgarten oder Wonneland leben sollte. Deshalb pflanzte er für den Menschen einen fruchtbaren Baumgarten, ein Land der Wonne, ein Ort, der gut bewässert ist. Garten Eden, das hebräische Wort Gen, heißt ein abgegrenztes Stück Land. Alle Versuche, dieses Wonneland Eden geografisch zu bestimmen, scheitern. Auch wenn wir bis heute Euphrat und Tigris haben. Wir haben die biblische Angabe im Osten, aber Eden kann geografisch nicht festgelegt werden. Die griechische Übersetzung des Alten Testamentes übersetzt Garten Eden mit dem aus dem Persischen entliehenen Wort Paradies. Und wer von Ihnen das Heft Zeit mit Gott kennt, konnte da im Mai nachlesen, wenn die persischen Könige einem Gast besondere Ehre erweisen wollten, machten sie ihn zu einem Gefährten des Gartens. Der Gast durfte dann mit dem König in den herrlichen Gartenanlagen spazieren gehen. Hier klingt noch an, wie einzigartig es für Adam und Eva gewesen sein muss, mit dem König aller Könige im Paradiesgarten leben zu dürfen. Gott schuf für den Menschen einen zu seiner Versorgung geschaffenen Garten, den er zum Begegnungsort bestimmte. Schon in 1. Mose 1, 27 lesen wir, Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde, zum Anschauen. Wir können sehr gut übersetzen, vis-à-vis, das kennen wir, gell? Vis-à-vis, von Angesicht zu Angesicht. Deshalb wird der Garten auch später von den Propheten Garten Gottes oder Garten Jahwes genannt. Wenn Sie den Text von vorher noch im Ohr haben, da haben wir in Vers 8 und in Vers 15 die Formulierung, Gott setzte den Menschen dort hinein. Das Verb hineinsetzen bedeutet auch zur Ruhe bringen, beruhigen. Gott, der den Menschen aus Erde, wir können auch sagen, aus flüchtigem Staub gemacht hatte, wollte, dass er im Garten Eden zur Ruhe kommt, Heimat hat. Alle Bedürfnisse des Menschen, der als Gottes Gegenüber und Gesprächspartner geschaffen war, wurden in diesem Garten mehr als befriedigt. Es war ein beständiges Fest unter den vollen Segnungen und dem Wohlgefallen Gottes zu leben. Es war ein Ort ohne Sünde und deshalb auch ein Ort ohne Angst, ohne Neid, ohne Streit, ohne Behinderung und Ungerechtigkeit, ohne Müdigkeit, ohne Krankheit und ohne Tod. Wir können uns die Fülle dieses Lebens, die Schönheit des Gartens gar nicht vorstellen. Ein Ort in der Gegenwart Gottes. Wir lesen in 1. Mose 3 dann, Gott wandelte im Garten bei der Kühle des Abends. Und im Psalm 16, unser Schlussvers vorher, Fülle von Freude ist vor deinem Angesicht. Fülle von Freude. Der Mensch hatte in diesem Garten in der Verantwortung vor Gott großartige Entfaltungsmöglichkeiten. Gott hatte ihm umfassende, kreative Aufgaben gegeben und ihn dazu auch ausgerüstet. Bebauen und bewahren, haben wir gelesen, war sein Auftrag, ein, eine doppelte Aufgabe. Und diese beiden Verben, bebauen und bewahren, umfassen jegliche Art menschlicher Arbeit. Vom Gärtner, Landwirt, Viehzüchter bis hin zum Soldat, bewahren. Arbeit gehört zum Menschsein. Der Lebensraum, den der Schöpfer seinem Geschöpf zugewiesen hat, erfordert diese Arbeit. Ein Leben ohne Arbeit wäre ein menschenunwürdiges Dasein. Wir dürfen Paradies nicht vergleichen mit den Vorstellungen in anderen Religionen, zum Beispiel im Koran, der Ort seligen Genießens. Arbeit gehört zur Bestimmung, zum Adel des Menschen. Und wir haben das alles ja auch schon erlebt, dass Arbeit einen auch richtig erfüllen und erfreuen und befriedigen kann. Und jetzt lesen wir, ich habe das vorher nicht mehr dazu genommen, aber ich nehme es jetzt, Vers 19 und 20. Und Gott, der Herr, machte aus Erde all die Tiere auf dem Feld und all die Vögel unter dem Himmel und brachte sie zu dem Menschen, dass er sähe, wie er sie nennte. Denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen. Stellen Sie sich das ruhig mal ganz praktisch vor. Da kommt dieser Dickhäuter in Grau mit der langen Nase und der Adam sagt, du sollst Elefant heißen. Ich kann es jetzt nicht in Hebräisch sagen, aber wir müssen es übertragen, ja? Genauso alle Landtiere, Fische und Vögel, was für eine Verantwortung ist dem Menschen übertragen. Er darf den Tieren Namen geben, ist auch ein Teil seiner Herrschaft. Was ich benennen kann, das kann ich begreifen, das kann ich regieren, dafür kann ich sorgen. Kreative Aufgaben. Und in Vers 20 dann die Folge, und der Mensch gab einem jeden Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem Feld seinen Namen. Er konnte es wirklich in der Abhängigkeit von Gott tun. In 1. Mose 1, 28 hatte Gott den Menschen gesegnet. Ich lese mal den Vers noch, 1. Mose 1, 28. Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch, füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer, über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Wirklich paradiesische Zustände. Das Bild dieses Gartens lebt durch die Jahrhunderte im Bewusstsein der Menschen und Völker weiter. Zu allen Zeiten haben Menschen versucht und werden es Menschen versuchen, diese paradiesischen Zustände selber zu schaffen. Doch diesen realen Ort der ungetrübten Gemeinschaft mit Gott, den wird nur Gott selbst wieder einmal herstellen. Jetzt springe ich zum letzten Buch der Bibel. Und wer heute Zeit mit Gott gelesen hat, hat ja auch schon vom Abwischen der Tränen gelesen. Offenbarung 21, das zweitletzte Kapitel unserer Bibel. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott, mit ihnen wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und dieser, sag ich mal, zukünftige Garten der Gemeinschaft mit Gott wird ja auch in manchen Kirchenliedern besungen. Wir haben am Anfang 346 gesungen, da heißt es in der Strophe 12, Freude die Fülle und selige Stille hab ich zu warten im himmlischen Garten. Dahin sind meine Gedanken gericht. Aber auch in unserem Lied »Geh aus, mein Herz, und suche Freud« haben wir den Anklang. Da heißt in Strophe 10, »Welch hohe Lust, welch heller Schein wird wohl in Christi Garten sein.« Aber wir wissen alle, dieser Garten, dieses Paradies vom Anfang hat sich hinter den ersten beiden Menschen geschlossen. Der Ungehorsam des Menschen dem Gebot Gottes zerstörte diese ungetrübte Gemeinschaft. Ich blättere jetzt wieder zurück zu 1. Mose 2. Wir lesen da in Vers 16 und 17, und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihm issest, musst du des Todes sterben. Und sie wissen um den Ungehorsam, die Schlange, Eva, Adam. Der Ungehorsam führte dazu, dass Gott die beiden ersten Menschen aus dem Garten vertreiben musste. Ich mache jetzt einen Sprung nach Kapitel 3. Vielleicht lesen Sie es sich einfach heute Abend nochmal im Zusammenhang. Kapitel 3, Vers 22 bis 24. Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser Eins. Er weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht ausstrecke seine Hand und breche von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Da wies ihn Gott der Herr aus dem Garten, dass er die Erde bebaute, von der er genommen war. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert zu bewachen den Weg zu dem Baum des Lebens. Hätte Gott sie weiter im Garten Eden gelassen, dann hätten sie Zugang gehabt zum Baum des Lebens, doch diesen Zutritt musste ihnen Gott verwehren, denn wenn sie in ihrem sündigen Zustand vom Baum des Lebens gegessen hätten, dann hätten sie ewig in dem von Gott getrennten Zustand bleiben müssen. So war die Vertreibung sogar schon ein Stück Gnade. Und er hat ihnen ja, bevor er sie austrieb, schon den Hinweis auf den Schlangenzertreter gegeben. Das lesen Sie dann selber nach. Doch nun war die Gemeinschaft mit Gott zerstört, zu Bruch gegangen. Und was rein äußerlich den Ackerboden vom Garten Eden unterschied, wir lesen das in Kapitel 3, Vers 17 und 18, Dornen und Disteln soll er dir tragen. Das passierte auch mit dem menschlichen Herzensboden. In 1. Mose 8, das ist dann nach der Sintflut, da heißt es, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und Jeremia klagt in Jeremia 17, Vers 9, es ist das Herz ein trotzig und verzagtes Ding. Wer kann es ergründen? Und das haben wir alle schon am eigenen Leibe erfahren, was für ein trotzig und verzagtes Ding wir in unserer Brust haben. Aber Gott hatte damals schon die Öffnung des Gartens der Gemeinschaft mit Gott durch seinen Sohn Jesus im Blick. Ich habe heute Morgen nochmal dieses atemberaubende Wort aus Epheser 1 gelesen. Epheser 1, Vers 4 und 5. In Christus hat er uns erwählt, jetzt halten Sie die Luft an, ehe der Welt grundgelegt war, noch vor der Schöpfung. Gott wusste ja schon, wie alles läuft. Er hat uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten, in Gemeinschaft, vis-à-vis. Und die Gründerin unseres Werkes, Christa von Fieban, hat das so übertragen. Er wollte uns für sich selbst haben, für sein eigenes Herz. Ich liebe diese Übertragung, denn sie spricht so deutlich in unser Leben. Und deshalb können wir an dieser Stelle gleich einen großen Sprung zu jenem anderen Garten machen, den Sie vorher auch erwähnt haben, in dem der Sohn Gottes sich durchrang zu einem ganzen Ja zum Willen Gottes. Wir lesen da in Markus 14, 36, aber mein Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir, da merken wir, wie schwer das war, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und auch wieder unser Paul Gerhard, von dem wir heute schon gesungen haben, hat in seinem Passionslied das wunderbar nachempfunden. Da lässt er den himmlischen Vater zu seinem Sohn sagen, geh hin, mein Kind, und nimm dich an der Kinder, die ich ausgetan zu Straf und Zornesruten. Und dann in der nächsten Strophe antwortet der Sohn, ja, Vater, ja, von Herzensgrund leg auf, ich will dir's tragen. Oder wir singen im Weihnachtslied, heute könnten wir Ostern und Weihnachten alles zusammen singen, Nikolaus Hermann dichtet, heut schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Der Cherub steht nicht mehr dafür. Gott sei Lob, Ehr und Preis. Jesus hat uns den Zugang zur Gemeinschaft mit Gott erkauft. Und jetzt können wir eine Schlusskurve machen. Was machte das Paradies zum Paradies? Was würden Sie sagen? Was machte das Paradies zum Paradies? Gott selber. Die Gemeinschaft mit Gott, die Gegenwart Gottes. Es war ein Garten der Begegnung, in dem Gottes Stimme gehört wurde. Gott hatte für die ersten Menschen einen Garten bereitet, indem sie mit ihm und er mit ihnen zusammenkommen konnte, indem sie auf seine Stimme hörten. Aber auch nach dem Verlust des Paradieses gab es immer wieder solch einen Ort der Begegnung. Wir lesen das bei den Erzvätern. Abraham baute einen Altar, Isaak, Jakob, später dann zur Zeit der Gesetzgebung am Sinai die Stiftshütte, Zelt der Zusammenkunft. Und zur Zeit Davids dann der Tempel. Ich selbst will in ihrer Mitte wohnen und will ihr Gott sein. Und jetzt kommt die großartige Kurve. Auch im Leben eines jeden Menschen möchte sich Gott einen Ort der Begegnung schaffen. Wir hatten gestern Abend den Maulbeerbaum mit Zachäus, die Frau am Jakobsbrunnen. Einen Ort der Begegnung, einen Garten, in dem wir Gemeinschaft mit ihm pflegen, in dem wir auf seine Stimme hören. Und Jesaja hat das wunderbar ausgedrückt in Jesaja 58, Vers 11. Du wirst sein wie ein bewässerter Garten, wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser mangelt. Nehmen Sie es ganz persönlich. Du wirst sein wie ein bewässerter Garten. Das ist Gottes Wunsch, Gottes Ziel mit jedem Menschen. Solche Gärten sind selten, aber dort, wo man sie findet, sind sie ganz besonders kostbar. Mir fiel so ein Samuel ein, von dem wir in 1. Samuel 3, Vers 10 lesen: Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Vielleicht kennen manche von Ihnen noch dieses alte Liederbuch aus dem Mutterhaus, das den schönen Titel hat, Neue Lieder. Da ist dieser Stelle von Samuel ein Lied nachgedichtet. Rede, Herr, ich harre auf ein Wort von dir, lauschend blick ich aufwärts, o begegne mir. Und da heißen die letzten Strophen: Rede, dein Knecht höret, schweige mir nicht mehr, mich verlangt nach deinem Lebenswort so sehr. Um Erkenntnis deines Willens flehe ich, und dein Wohlgefallen wirke, Herr, durch mich. Und jetzt kommt's: Dass mein Leben werde wie ein Gartenquell, dessen Strom nicht trüget, dessen Wasser hell, der die Müden tränket, Durstige beglückt und an dem dein Auge Heiland sich erquickt. Das hat Auswirkungen nach rechts und links, aber der Zustrom kommt vom Quell Gottes und es ist eine Erquickung für unseren Gott. Oder denken Sie an einen Daniel im Exil. Und es heißt von ihm, er fiel des Tages dreimal auf seine Knie und betete, dankte und lobte Gott, auch als der König das Beten verbot. Oder in Offenbarung 1 von Johannes: Ich war am Tag des Herrn im Geiste. Heute ist der Tag des Herrn, der Sonntag, wo wir vermehrt Zeit haben, um diese Verbindung zu pflegen. Wir haben vorher auch das Hohelied erwähnt, wo es heißt vom himmlischen Bräutigam: Du bist mir wie ein verschlossener Garten, meine Schwester, meine Braut. In einem alten Bibellesezettel, dem Vorgänger von Zeit mit Gott, hieß es im Jahr 1962: Der Herr hat uns gerufen in seine Gemeinschaft, damit wir ein Garten werden, in dem seine Stimme gehört wird, wo wir unglücklich werden, wenn sein Reden ausbleibt, wenn nichts mehr gehört wird von dem, der im Himmel wohnt. Wir sind oft für so vieles offen und heute mit unseren Empfangsgeräten mit der halben Welt vernetzt, immer wieder im Gespräch mit anderen Menschen, aber ist unser Empfänger ausgerichtet auf den himmlischen Sender? Es gibt ein englisches Sprichwort, das ist mir mal tief ins Herz gefallen. Wenn es brenzlig wird, das ist jetzt noch nicht Englisch, do you go to the phone or do you go to the drone? Kann man sich so gut merken. Do you go to the phone? Oh, was mir passiert ist, ja? Und dann muss man alles Menschen weitererzählen. Oder do you go to the drone? Zum allerhöchsten Thron. In Psalm 85, Vers 9 heißt es, hören will ich, was Gott der Herr reden wird. Hören will ich. Fassen wir ganz neu diesen Entschluss. Oder wir hätten heute Morgen auch singen können, er weckt mich alle Morgen. Jesaja 50, Vers 4, alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie ein Jünger hört. Und jetzt komme ich nochmal auf Zeit mit Gott. Da haben wir in der letzten Woche mehrmals gelesen, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Aber dazu muss das Wort erst zu mir kommen. Ich möchte schließen mit einem Gedicht, das auch in diesem Bibellesezettel von 1962 stand. Und damals musste man noch nicht so genaue Quellenangaben machen. Deshalb habe ich keinen Verfasser gefunden. Aber wenn Sie es wollen, können Sie es nachher mitnehmen. Mein Leben, sein Garten. Jesus nennt mich seinen Garten und ich will es gerne sein. Abgeschlossen für die Sünde, offen einzig ihm allein, der mich durch sein Blut erworben und mir zusagt, du bist mein. Jesus nennt mich seinen Garten und was wächst und blüht darin, wächst und blüht zu seiner Ehre. Reift zur Frucht allein für ihn, weil ich, was ich bin und habe, nur durch seine Gnade bin. Jesus nennt mich seinen Garten und aus seiner Fülle quillt mir ein Strom lebendigen Wassers, der all mein Verlangen stillt. Mehr noch, bis zum Überfließen mich mit seinem Reichtum füllt. Jesus nennt mich seinen Garten und ich will es gerne sein. Ort der Stille, da er redet und ich höre ihn allein. Ihm geweiht und ihm geöffnet, der mir zusagt, du bist mein. Und das Gleiche wird ja auch ausgedrückt in den Schlussstrophen von unserem Lied, Geh aus, mein Herz, die singt man nicht so arg oft, aber sie sind eigentlich ein einziges Gebet. Und achten Sie mal beim Singen darauf, wie oft es heißt, dir, mach in mir, lass mich, dein Ruhm, so will ich. Also immer wieder diese Ich-Du-Worte. Wir singen 371 die Strophen 13 bis 15. Wir beten noch, wer mag, kann auch dazu aufstehen. Und danach bitte ich Sie, sich noch mal zu setzen wegen einigen Abkündigungen. Lieber himmlischer Vater, wir können nur staunen darüber, dass du vor aller Zeit uns erwählt hast zur Gemeinschaft mit dir und deinem Sohn und dem Heiligen Geist. Danke, Herr, dass wir durch Jesus zu dir gehören dürfen für Zeit und Ewigkeit und auch einmal in diesem neuen Himmel und dieser neuen Erde sein dürfen. Danke, Herr Jesus, dass du uns diesen Platz teuer erworben hast. Und danke, dass wir aufgrund dessen auch mit dem Vater so reden dürfen, wie du mit deinem Vater geredet und uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus zum ewigen Leben. Amen.
Jetzt haben Sie es fast geschafft. Ich habe nur noch einen Zettel mit Abkündigungen. Heute Abend sind Sie eingeladen zu einem Missionsabend, bei dem Sergej Mogun mit seiner Familie aus der Ukraine berichten. Sie sind ja als Gäste unter uns und werden diesen Abend gestalten. Am nächsten Sonntag ist wieder um 9.45 Uhr Gottesdienst und das ist dann gleichzeitig der Auftakt zur dritten Bibelkurswoche. Zwei Bibelkurswochen haben wir in Eitlingen gerade hinter uns. Und wenn die Wanderwoche hier vorbei ist, dann kommt die dritte Bibelkurswoche hierher. An den Vormittagen wird der Herr Kurt Schneck predigen und auch in der Regel abends, aber das kann man dann nächste Woche noch deutlicher sagen. Und wer sich ganz lang hinaus was merken kann, am 10. September um 19 Uhr haben wir wieder ein Konzert mit Abram Cortinas. Das ist ja zurzeit auch schon ganz schön bekannt hier im Haus. Und jetzt haben Sie es hoffentlich gut durchgehalten und kommen gut an die noch etwas frische Luft. Wir wünschen Ihnen einen gesegneten Sonntag.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eitlingen.de.